Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast.
Mit Leslie Mandoki, Musiker und Produzent. Mit der Gruppe Genghis Khan, da fing die Karriere an vor 40 Jahren in Deutschland. Ja, und seit mittlerweile 30 Jahren sogar schon besteht sein Projekt der Mandoki Soulmates. Da stehen sie dann mit Musikern wie Bobby Kimball von Toto auf der Bühne oder auch mit Ian Anderson von Jethro Tull. Man könnte sagen, es ist die beste Band der Welt, denn da sind Musiker vereint, die zusammen 35 Grammys und mehr als 350 Millionen Tonträger verkauft haben. Aufgewachsen sind Sie im damals ja kommunistischen Ungarn, Herr Mandoki. Man kennt Sie eigentlich nur mit diesen langen Haaren und dem markanten Schnauzbart. Die Haare haben Sie wachsen lassen nach dem Abitur aus Protest, ne?
Ja, während der Diktatur war das so, dass die Partei auch bestimmt hat, dass wir bis zum Abitur ganz kurze Haare haben müssten. Und aber nach der Abitur durfte ich das und während der Akademiezeit war ein wunderbarer Wuchs und das habe ich einfach so gelassen. Und das Schnurrbart war noch nie ab. Also das ist alles original.
Und die Haare bleiben auch immer dran, für immer?
Ja, für immer. Also solange es die liebe Gott und Schicksal mir das vergönnt, bleibt so.
Sie haben sich ja als junger Mann damals im kommunistischen Ungarn auch sehr für die Meinungsfreiheit eingesetzt, waren in der Opposition, in der studentischen. Sie waren und sind ein sehr politischer Mensch.
Natürlich, wenn man in der Diktatur aufwächst und ein Freidenker ist, und mein Vater war schon ein erlittener Rebell, der auch in 1956, während der studentische Aufstand gegen die Rote Armee, gegen den Stalinismus mit der Waffe gekämpft hat. Es ist sozusagen in meiner DNA. Wenn man der Zensur erlebt, an eigenen Leib als Songschreiber, mit 16, 17, 18 und ein oder andere Verhaftungen hinter sich gebracht hat, dann weiß man, wie Freiheit wirklich ist und welche Sehnsucht in einem brennt nach Freiheit.
Mandokis Soulmates, das neue Album heißt Living in the Gap. Um was geht's da?
Living in the Gap erzählt die Geschichte von unserer Jugend, die eigentlich in den Echokammern und der Filterblase lebt von den sozialen Medien, die immer wieder durch Algorithmen aus Kalifornien gesteuert die eigene Meinung widerspiegelt. Und ich möchte ganz gerne der Generation meiner Kinder vermitteln, wie toll das ist, wenn man ein Magazin in der Hand nimmt oder eine große Tageszeitung und man über Artikel stolpert, die man nicht gesucht hat. Wir Künstler, wir definieren uns, wenn wir uns richtig definieren, als Stacheln im Fleisch der Gesellschaft. Und deshalb sage ich, raus aus unserer Komfortzone, raus aus dieser Wagenburg der Narrative und lass uns den Diskurs wieder in der Mitte der Gesellschaft holen und lass uns die Deutungshoheit wieder unter in der Mitte, in einem Bürgertum ausstreiten miteinander und nicht in diese Filterblase und Echokammern. Deshalb Living in the Gap. Wir spüren das, dass trotz der längsten Friedensperiode in Europa, was wir jemals hatten, und trotz dieser riesigen Wohlstand, das, was wir angehäuft haben, wie eine Spaltung leben. Und ich wollte ein Album gegen die Spaltung, dass wieder die verbindenden Elemente in den Mittelpunkt unserer Gespräche stehen und nicht die trennenden. Und deshalb, Living in the Gap ist eine kleine Hymne für den Zusammenhalt der Gesellschaft.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ja, geboren und aufgewachsen in Ungarn. Als junger Mann wurden sie 17 Mal verhaftet. Für sie gab es im damals kommunistischen Ungarn keine Perspektive. Sie sind dann durch einen 8 Kilometer langen Eisenbahntunnel in den Westen geflohen und nur ganze 4 Jahre danach, ja, der 4. Platz beim Eurovision Song Contest dann mit Genghis Khan. War Genghis Khan für sie ein Traum oder ein Albtraum? Denn sie wollten ja eigentlich immer Rockmusik machen.
Ich war ja Rockmusiker. In Ungarn bin ich verurteilt gewesen als der Rockstimme der studentischen Opposition. Also auch wegen Anstiftung gegen Staatsgewalt mit künstlerischer Mittel. Ich war eigentlich völlig richtig verankert dann in der Münchner Szene. Klaus Doldinger und Udo Lindenberg haben mir liebenswerterweise sehr viel geholfen. Und ich war ein New Kid in Town. Das war wunderbar.
Und dann kommt Ralf Siegel und sagt, willst du nicht bei Genghis Khan mitmachen?
Und er sagte natürlich nein. Und aber sagte was von Grand Prix und da dachte ich, das ist ja ein Auto. Und Autos mochte ich immer schon, das war irgendwie Formel 1. Und damals waren Studios unerreichbar teuer für mich, also selbst als Studiomusiker. Und ich wollte unbedingt mein erstes Album aufnehmen. Und dann haben wir halt so eine Absprache getroffen. Also ich darf ja 3 Wochen sein Studio nutzen, wenn ich diese Song singe. Und daraus ist das geworden, was wir alle kennen. Und gab es Jahre danach, wo ich nie darüber reden wollte. Und ja, aber irgendwann mal gab es ein wahnsinnig schmunzelnd schönes Momentum. meiner Kinder waren noch klein und haben meine Bibliothek ein bisschen auseinandergenommen in unserem Haus und fanden ein altes Buch mit dem Titel Genghis Khan, also von Bravo. Und dann haben sie gesagt, Vater, was ist dann da los gewesen? Also du bist ein Faschingsmuffel, du magst kein Karneval. Also was ist da hier los? Und da habe ich bemerkt, ich habe meine drei kleinen Kinder damals nie über Genghis Khan erzählt.
Und ich finde auch, das muss man wirklich sehr positiv betrachten, weil, wenn man sich das anschaut, die Songs funktionieren heute immer noch auf
Partys. Ja, natürlich, ist alles gut.
Also,
ja, natürlich. Also heute schmunzel ich darüber, das ist wunderbar, das ist Teil meines Lebens. Es waren 2 Jahre, wir haben da Bude gerockt, alles gut.
Also Genghis Khan haben wir abgehakt an der Stelle. Anfänge in Deutschland nochmal ganz kurz. Mit 22 illegale Einwanderer. Sie sprachen kein Deutsch, waren Absolvent des Musikkonservatoriums. Und als man sie gefragt hat, was sie im Westen machen wollen, haben sie gesagt, ich möchte mit meinen musikalischen Helden Musik machen.
So war es. Ich habe im Asylantrag in der Zentrallage für Asylbewerber zu Protokoll gegeben, dass ich mit Jack Booth von Cream, Ian Anderson von Jadotal und mit Aldi Mahola musizieren möchte. Und damals dauerte das Asylverfahren 3 Wochen und ich wollte eigentlich nicht hierbleiben, aber da passiert was Wunderbares. Ich habe mich in dieses Land verliebt, an die Menschen und die Mentalität, auch die offene Toleranz und die Herzlichkeit. Und also herrlich, also ich fand das einfach traumhaft und ich sage jetzt mal immer noch. Und deshalb gehe ich mit meiner eigenen Generation und mit mir selber kritisch um und sage, haben wir alles getan, was wir hätten tun müssen nach diesem unfassbaren Glück, was wir vor 30 Jahren bei der Mauer verlangen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Auch als Produzent haben Sie sich ja einen großen Namen gemacht, auch international. Sie haben zum Beispiel Phil Collins produziert oder auch Lionel Richie. Wie kam es zum Beispiel zur Zusammenarbeit mit Phil Collins?
Monty Lüffner, der damalige einzig wirklich großartige deutsche Musikmanager, der Whitney Houston und Santana entdeckt hat und vieles mehr, hat mich nach Amerika gebracht. Und dort habe ich angefangen als Musical Director, als Drummer, als Komponist, als Texter. Dann haben wir Tarzan, war ein großer Auftrag von Disney, also wo ich dann mitarbeiten durfte. Und so habe ich Phil Collins kennengelernt. Und damals, mein Herz hat mich wieder nach Deutschland gezogen. Und da stand schon mein deutsches Studio am Starnberger See. Und Phil Collins wohnte damals am Genfersee und dann haben wir gesagt, okay, dann das machen wir alles bei mir und ich meine Los Angeles und so haben wir das auch bei mir gemacht. Und natürlich waren wir natürlich überglücklich über den Oscar und den Grammy und dann bei mir wieder noch bei den Nominierungen. Lionel Richie, mein Gott, also das ist ein, ich hatte das große Glück, dass ich mit Chaka Khan und mit Lionel, also in diese gesamte Motown-Musikerkreise hineinkommen durfte, die damals ursprünglich aus Detroit, da waren natürlich alle in L.A. Und war wunderbar, mit ihm Songs zu schreiben, aber er kam auch zu mir dann nach Deutschland, also zu Starnberger See. Und ich habe wahnsinnig viel Freude daran gehabt, unterschiedliche musikalische Stile einzutauchen. Und ich bin so ein klassischer angelsächsischer Produzent geworden. Also das ist nicht so wie sehr häufig bei uns zu Hause in Deutschland. Es ist so, dass ein bestimmter Produzent hat eine Art Klangästhetik und dann egal wer da singt, also dass diese Klangästhetik ist der Bestimmende. Und ich habe immer diese L.A. Groove, dass hier ist der Künstler und was kann ich am besten dafür beitragen, dass er so klingt, wie er eigentlich klingen möchte.
Ist das der Grund, warum Steve Lukather Sie den ungarischen Quincy Jones nennt?
Ja, aber Aldi Mahola hat das schon berechtigt. Er hat nämlich gesagt, ich bin der deutsche Quincy Jones.
Ja. Wie auch immer. Aber das ist doch ein Wahnsinnskompliment.
Danke. Es gibt aber noch ein größeres.
Ja.
Also 2 sogar. Ja. Eine von Quincy Jones selber. Das sagte, you are my European Quincy Jones. Und das hat er zu diesem Album gesagt. Wir haben diese tragische Umstand, wir sind jetzt so gut genannt, Sonntagvormittag hier, aber wir haben tragischerweise Jack Booth verloren an Krebs vor einigen Jahren. Und bei der letzten Studioabend hat er noch Bass gespielt. Und dann saß ich in Los Angeles mit Quincy Jones und hat er einfach mit mir rumgeblödelt. Ja, Jack Bruce hat über dich gesagt, du bist der German Duke Ellington. Und dann sagt er, ja, ich mag diese ganzen Vergleiche nicht. Also ich mache, was ich mache und ich bin heilfroh und ich bin so dankbar und demütig.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Am Freitag ist Ihr neues Album erschienen, Living in the Gap heißt es. Da machen Sie unter anderem Musik mit Chris Thompson, das ist die Stimme der Manfred Mann's Earth Band, oder auch mit Tony Carey, mit Peter Maffay, mit dem weltbekannten Trompeter Randy Brecker, der alleine unglaubliche 6 Grammys gewonnen hat. Und auch der verstorbene Jack Bruce von der Band Cream ist da zu hören. An diesem Projekt Mandoki Soulmates, da hängt ihr Herz, das weiß ich. Es gibt einen Titel auf dem neuen Album, den sie bereits nach dem Mauerfall veröffentlicht haben, vor 30 Jahren. Mother Europe heißt der. Das ist ein Plädoyer für ein geeintes Europa, dass wir alle enger zusammenstehen sollten. Warum war Ihnen jetzt die Neuaufnahme so wichtig?
Also den Song müssten wir neu aufnehmen. Weil meine Generation hat, wenn man Gras ausdrücken möchte, dann müssen wir versagt. Wir haben Wohlstand geschaffen, wir haben Frieden erhalten, aber in diesem Wahnsinnsmomentum vor 30 Jahren aus der Mauer fiel, hätten wir viel mehr machen müssen. Wir hätten eine achtsame Gesellschaft, eine soziale Marktwirtschaft, ein deutsches System, was die Welt uns immer schon beneidet hatte, mit ökologischer Verantwortung weiter ausbauen müssen. Aber wir haben tragischerweise die Gier eingeladen in der Mitte unserer Gesellschaft, an der Spekulation. Und vieles ist schiefgegangen. Wir spüren diese Spaltung. Also, und weil Sie jetzt gerade Europa angesprochen haben und wir jetzt bei Sonntagvormittag beim Kaffee sitzen, ich meine, wir mögen jetzt alle das Gefühl haben, dass dieser Boris Johnson und der ganze Zirkus, was aus London täglich sehen, irgendwann endlich vorbei ist und sie sind weg. Aber in Wahrheit werden wir sowas von vermissen. Und nicht nur, weil England der zweitgrößte Einzahler bei der EU war, sondern ich habe in London gelebt. Das ist so eine wichtige Nation, dass wir sie verloren haben. Das ist eine Tragödie. Und deshalb haben wir gesagt, was können wir Musiker machen? Leider, tragischerweise, durch unser Generationsversagen ist Mother Europe wieder aktuell geworden. Wir müssen den Laden beisammenhalten. Wir müssen wieder der verbindende Elemente. Und wir haben uns einfach an diese ganze trumpische Terminologien schon fast gewöhnt. Und das sollten wir es nicht. Also wir sollten nicht diese Drawfrauen noch einmal und noch mal bashen. Sondern, und da fühle ich mich als ehemaliger illegaler Einwanderer, als ehemaliger Asylant. Ich fühle mich berufen, auch Brücken zu bauen, dort, wo die Risse entstanden sind. Und ich bin ein gebürtiger Ungar und ein patriotischer Deutscher. Ich möchte gerne diese Brücken deshalb so bauen, weil diese Risse dürfen nicht zu Spaltungen führen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Das Album ist am Freitag erschienen und die Kritiken, ja, die können sich wirklich sehen lassen. Der Fokus schreibt zum Beispiel, es sei das beste Rockalbum des Jahres. Ein Musikmagazin meint, starke Songs in virtuoser Form dargeboten von großen Künstlern, eine knallharte Abrechnung mit dem eigenen Generationsversagen. Die Soulmates, Herr Mandoki, gibt es jetzt seit 30 Jahren, immer mit wechselnden Musikern. Sie nennen das eine musikalische Wertegemeinschaft. Auf dem neuen Album sind dabei Bobby Kimble, die Stimme von Toto, Chris Thompson, die Stimme der großen Hits der Manfred Mann's Earth Band und auch eben, wie gesagt, gerade Ian Anderson von Jethro Tull, Peter Maffay oder auch Nick van Ede von der Cutting Crew und auch der Jazzgitarrist Al Di Meola und viele, viele andere. Sie sagen darüber, über das neue Album, es sei ihr ambitioniertestes Werk. Warum?
Es ist eine Neujustierung der progressive Rock, Neujustierung der Phänomen Doppelalbum, der Phänomen Konzeptalbum. Und wir sind jetzt 50 Jahre Woodstock. Ich bin ein Kind von Woodstock. Damals war ich natürlich viel zu jung für. War für mich so unfassbar wichtig, so eine Art künstlerischer Vermächtnis über den Zustand unserer Gesellschaft zu schreiben. Im Mittel der Rockmusik, also nicht Liebeslieder in dem Fall, sondern wirklich Statements, wo wir sagen, okay, so sehe ich unsere Welt und da ist unser To-Do und hier müssen wir nachjustieren, hier stimmt was nicht, hier sind wir in der Spaltung und diese Spaltungen müssen wir miteinander verbinden. Und ich sage jetzt mal ganz salopp, für unsere Sonntagvormittag Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist mein Abstand bestes Album. Hier ist alles drin, was ich kann.
Und Stellung beziehen Sie zum Beispiel auch in dem Song Young Rebels. Der ist der Fridays for Future Bewegung gewidmet. Warum war Ihnen das so wichtig?
Weil ich gesehen habe, dass die Jugend rebellieren wird. Weil wir verbessern unsere Meere. Die Klimaproblematik ist ganz einfach zu erfassen. Spürt jeder, dass wir ein echtes Problem haben. Und ich habe Angst gehabt vor der Radikalisierung des Problems. Deshalb habe ich einen Song darüber geschrieben, weil ich genau das nicht wollte, was jetzt passiert. Dass zu viele Leute dafür und zu viele Leute dagegen und das immer radikale beide Seiten. Ich wollte nicht, dass Angst haben, sondern ich wollte, dass das Thema gelöst werden. Und mein Ansinnen bei Young Rebels war, einen Song zu schreiben, darauf hinzuweisen, hey, wie old rebels die wirklich nach Woodstock kamen und versucht haben, mit Musik die Welt zu eine bessere Welt zu gestalten und zu verändern. Und schlussendlich ist uns gelungen, meine Generation die Mauer friedlich fallen zu lassen. Das ist schon was. Also dann vielleicht hätten wir nicht so versagen müssen, dass unsere Kinder jetzt anmahnen, dass was wir alles falsch gemacht haben. Und deshalb von Old Rebels und Young Rebels an die Adresse von Young Rebels: Hey, welcome back to the revolution.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben drei erwachsene Kinder. Julia, die auch Musikerin ist. Sie ist auf ihrem Album auch zu hören. Sie singt da. Dann Lara, eine sehr erfolgreiche Schauspielerin. Und Gabor, ebenfalls Musiker und Produzent. Ja, und ihre Tochter Julia, die hat vor einigen Monaten für Schlagzeilen gesorgt, weil sie sich im Hambacher Forst engagiert hat. Der Hambacher Forst ist ja zum Symbol des Widerstands gegen die Braunkohleverstromung geworden. Und wie es aussieht, haben die Umweltschützer sogar gewonnen, denn der Energiekonzern RWE will den Hambacher Forst jetzt auch erhalten. Ihre Tochter Julia ist da allerdings vor einigen Monaten abgestürzt von einem Baum aus 8 Metern Höhe etwa. Und man kann sagen, sie hatte wirklich Glück im Unglück, ne?
Das war für mich natürlich ein Wahnsinnsmomentum. Also Julia hätte was Schlimmes zustoßen können und wir haben unfassbares Glück gehabt. Also Sigmund Engel haben sie das alles so in den Umständen, dass keine bleibenden Schäden davongetragen hat. Aber ich war dann in einem Camp und ich habe das gesehen und ich habe was anderes gesehen, als ich in der Zeitung gelesen habe. Mhm. Ich habe junge Menschen gesehen, teilweise sehr, sehr christlich. Ich habe wahnsinnig viele junge Studentinnen und Studenten gesehen, auch Psychologinnen und Psychologen und Biologen, die einfach Sorgen um unsere Welt gemacht haben, die das total ernst gemeint haben. Und da habe ich mir gedacht, verdammt, vielleicht hätten wir das viel ernster nehmen sollen. Also deren wirklich ernste Sorge sagte, wir möchten gerne für unsere Kinder diese Welt erhalten. Und ich habe unfassbar viel gelernt. Und ich habe nicht vermummte Aktivisten gesehen, die die Welt zerstören wollen, sondern eine ganze Menge Idealisten gesehen, die Welt retten wollen. Und das habe ich im Herzen mitgenommen.
Also Ihre Tochter, Umweltaktivistin auf der einen Seite, auf der anderen Seite arbeiten Sie auch für große Firmen wie VW, Audi, Mercedes, kreieren Sounds für deren Fahrzeuge. Ich kann mir vorstellen, dass Julia da nicht so ganz begeistert ist.
Also da muss ab und zu Überzeugungsarbeit geleistet werden von meiner Seite. Aber ich glaube, das werden jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade bei Sonntagvormittag alle sind ein bisschen entspannt verstehen, dass ich auch bei Volkswagen gerade die Wende mitgestalte.
Also und Sie haben auch den Sound gemacht für den neuen Elektrowagen ID3.
So heißt er. ID3, genau. Es ist so, ich will diese Wende auch mitgestalten und die Elektrofahrzeuge brauchen Sounds im Auto, vor allem außerhalb des Autos, weil sonst werden ältere Menschen, die dann gewöhnt sind, dass ein Auto gewisse Laute von sich geben, da muss sie erkennen. Kleine Kinder, die zwischen zwei parkende Autos rausgucken und ein total leiser Fahrzeug. Also deshalb engagiere ich mich sehr gerne, weil ich meine, dass ich mit meiner musikalischen Expertise klangästhetisch zu dieser Wende beitragen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In den 70ern, da kamen sie als illegale Einwanderer nach Deutschland, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Sie wollten eigentlich nur 6 Monate bleiben zum Studieren, haben sich dann aber ins Land verliebt, sagen sie. Bei uns sei alles so sauber und so gut organisiert und sie sagen sogar, sie lieben das Land und bezeichnen sich auch als Patrioten. Sind mittlerweile auch deutscher Staatsbürger schon seit vielen Jahren. Und angefangen hat ja die Karriere mit der Gruppe Genghis Khan, wo sie den singenden Mongolen damals gegeben haben. Und wenn Sie jetzt so nach so langer Zeit einfach mal auf Ihr Leben zurückblicken, was würden Sie sagen? Was war Ihr größter Erfolg?
Meine 3 Kinder.
Der größte Misserfolg?
Ups. Das größte Misserfolg steht mir dahingehend bevor. Ich glaube, ich würde das nicht wirklich verkraften, wenn ich mit diesem Album, die ich als künstlerischer Vermächtnis in mein Herzen trage, die Menschen nicht ansprechen könnte.
Also jetzt das aktuelle Album, ja. Living in the Gap.
Mir geht es nicht um kommerzielle Erfolg, mir geht es darum, ob ich die Menschen angesprochen habe mit unserer musikalischen, künstlerischen Botschaft als Stachel im Fleisch der Gesellschaft.
Würden Sie rückblickend etwas anders machen?
Möglicherweise muss ich sagen, vielleicht wäre gut gewesen, wenn ich nicht immer nur so gutgläubig und naiv gewesen wäre. Aber da, diese Gutgläubigkeit und diese Naivität möchte ich ganz gerne behalten.
Wie soll man Leslie Mandoki in Erinnerung behalten?
Ja, ich würde sagen, ein unangepasster Musiker, der sich nicht gescheut hat, ab und zu mal künstlerisch anzuecken, aber hat immer versucht, integer und aufrichtig und ehrlich der Kunst, was er als Maler, als Dichter, als Komponist, als Musiker, als Sänger für sich definiert hat, immer mit der größten Demut für unser Publikum, für die Musik selber, für eine bessere Welt einzusetzen. So möchte ich gerne eigentlich wahrgenommen werden, wenn ich das dürfte, bestimmen dürfte.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.